Hallo und herzlich willkommen zur 118. Episode des Paperless Podcast. Mein Name ist André, schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Episode war ich im Quertalk mit Enrico Nala und da haben wir viel besprochen, unter anderem auch die vierte Paperless Conference und dass dort der Sale eröffnet ist, also quasi die Early Bird Phase und die Landing Page steht. Nun, dem einen oder anderen, der schon sein Ticket gekauft hat oder mal vorbeigeschaut hat, ist wahrscheinlich aufgefallen, dass da nicht das Ticketsystem von Eventbrite, einem der großen Big Player, hinter ist, sondern da steht plötzlich Pre-Tix. Und schwupps kam schon die ersten Anfragen: Hey, was ist Pre-Tix? Warum nutzt ihr Pre-Tix? Und warum überhaupt? Was ist das? Und da habe ich mir natürlich gedacht, ich mache heute eine Sonderepisode und zwar zu dem Ticketsystem. Dahinter steckt nämlich ein junges deutsches Startup, dem wir eine Chance geben. Deswegen bin ich auch nicht allein im Podcast. Begrüße ganz herzlich mit mir den Raphael Michel. Hi Raphael, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, Raphael, du bist der Gründer und Erfinder von Pre-Tix, richtig?
Genau.
Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ich meine, wir beide haben uns ja schon kennengelernt und öfters telefoniert, aber für den lieben Zuhörer da draußen, der kann vielleicht noch nichts damit anfangen.
Ja, ich bin Softwareentwickler und habe seit, ich glaube, fast über 5 Jahren eine eigene Firma, erst am Rande, so als kleine Nebentätigkeit, und dann wurde das über die Jahre immer mehr. Und wir haben, oder am Anfang noch ich alleine, habe hauptsächlich Auftragsentwicklung, Auftragsprogrammierung für verschiedene Kunden, Unternehmenskunden gemacht. Und bin jetzt dann, bin als quasi andere Nebentätigkeit ehrenamtlich immer seit, auch ungefähr seit 5 Jahren, an der Organisation von Konferenzen beteiligt gewesen. Und bin dann so, irgendwann bin ich in diesem Bereich, in dem ich eben dabei helfe, Konferenzen zu organisieren, ist mir aufgefallen, beziehungsweise haben wir damit gekämpft, ein Ticketing-System zu finden, das eben für unsere Konferenzen gepasst hatte. Und so schwappte das dann von dem einen Bereich in den anderen rüber, dass ich angefangen habe, ein Ticketsystem zu bauen. Ursprünglich nur so ein bisschen als Hobbyprojekt und als Experiment. Und irgendwann wurde das dann ein Teil und mittlerweile der größte Teil unserer kleinen Firma hier.
Der hauptberufliche Teil sozusagen, ne? Also aus der Problemstellung, das erinnert mich so ein bisschen an den Pascal Held und die Probleme mit Evernote. Er ist auch Softwareentwickler und hat sich da was Feines programmiert, Automatisierung. Und du hast eben gemerkt, beim Event deiner Vereine warst du höchstwahrscheinlich im Hintergrund für die Technik viel zuständig, nehme ich an, wo dir das dann auch aufgefallen ist. Mensch, irgendwie läuft das nicht so, wie wir das gerne hätten, oder?
Ja, auch. Also ich war einerseits teilweise eben für die Tickettechnik zuständig, ich war andererseits oft für die Buchhaltung und Finanzplanung von den Events zuständig und war deswegen aber mit diesem Thema Tickets, das war immer irgendwie so eins meiner Themen dabei.
Und so die großen Big Player wie Eventbrite oder Eventim oder wie sie da alle heißen, wo man jetzt überall Tickets ja regulär kaufen kann, wo sicherlich jeder schon mal ein Fußballticket oder ein Eventticket oder sonst was gekauft hat. Was hat dich daran so primär gestört eigentlich?
Das Ausgangsproblem, warum wir die überhaupt nicht verwenden konnten, war ein relativ spezifisches, nämlich dass es um eine Konferenz zum Thema Datenschutz und Privatsphäre ging und man sich einfach sehr unglaubwürdig macht, wenn man jetzt für eine Datenschutzkonferenz einen amerikanischen Big Player Cloud Service einkauft. Das
Also
nimmt
muss
einem
eine
einfach keiner ab.
Open-Source-Lösung her, richtig?
Genau, es musste eine Open-Source-Lösung her. Das war aber nicht der einzige Grund, nur deswegen hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Was zum Beispiel zu dem Zeitpunkt, also wir reden jetzt von 2014, noch von fast keinen dieser etablierten Ticketsysteme von so Business Events unterstützt war zum Beispiel den Ticketshop für ein Event auf mehreren Sprachen gleichzeitig anzubieten. Also die Konferenz, die wir gemacht haben, war zweisprachig, Englisch und Deutsch. Wir haben Teilnehmer, die eher nur Deutsch sprechen, wir haben Teilnehmer, die eher nur Englisch sprechen. Das heißt, wir müssen den Ticketshop in beiden Sprachen anbieten. Und das heißt nicht nur, dass die Software in verschiedene Sprachen übersetzt sein muss, sondern dass wir auch alle Texte, die man als Veranstalter in den Ticketshop einpflegt, in beiden Sprachen angeben wollten. Und das ist zum Beispiel was man bei ganz, ganz wenigen Ticketanbietern findet, wenn überhaupt.
Ja, das stimmt.
Also das war zum Beispiel sowas, was uns fehlte.
Ich weiß bei Eventbrite, also die Inhalte, die ich einpflege, waren immer in einer Standardsprache, in dem Fall natürlich Deutsch. Wenn man jetzt mit dem englischen Browser kam, dann wurde drumherum alles schon in Englisch übersetzt, aber eben nicht der Inhalt des Tickets. Das ist ja quasi genau. Dann für jemanden, der der Sprache nicht mächtig ist, das Kaufen der Katze im Sack. Ne? Will ein Ticket für eine Konferenz haben und kauft plötzlich ein Ticket für eine Blumenveranstaltung irgendwo. Und das stimmt schon, das ist mir auch durchaus aufgefallen. Wir standen nämlich jetzt für die PPC 04 und 05 bei den gleichen Gedanken und ich habe bei dir im Backend tatsächlich diesen Button gefunden und schubs tauchte ein Feld auf, hier bitte den englischen Text eingeben.
Klar, das ist natürlich nur so für so zwei Sprachen, ist das vielleicht noch nützlich, bei irgendwie mehr als zwei Sprachen hat natürlich niemand mehr Lust, diese ganzen Texte einzutragen. Und es ist natürlich auch, es gibt nicht viele Konferenzen, die auf denen sehr viele Sprachen gesprochen werden, weil letztendlich trifft man sich ja auf der Konferenz, um miteinander zu reden. Das ist jetzt Quatsch, wenn da jeder eine andere Sprache spricht. Aber dass man so zwei oder drei Sprachen hat, das kommt schon noch vor. Genauso ist unser Ticketshop auch fast der einzige, der mir bekannt ist, bei dem man dann entsprechend auch aussuchen kann, ob man die Teilnehmer eigentlich lieber duzen oder siezen möchte, was dann so eine deutsche Eigenschaft wäre.
Ja, das stimmt. Also im Englischen ist ja nur you ein Thema durch und in Deutschland, klar, wenn du eine Business-Konferenz machst, ist da eher der Sie-Bereich, ne? Wenn alles andere ist, dann eher der Du-Bereich. Das sind so kleine Feinheiten. Ich glaube, wenn man da kein Event organisiert, dann kommt man auch nicht in diese Fragestellung, wie spricht man die Leute an, welche Sprache hat die Webseite, du oder sie, ja, muss es eine Open-Source-Lösung sein oder muss es irgendeine Cloud-basierte Lösung sein? Ich meine, Open-Source, für alle, die es nicht wissen, ist ja frei verfügbar, der Code im Netz. Da kann quasi jeder reingucken, dass da nicht irgendwo ein Hintertürchen drin ist. Habe ich das mal so richtig laienhaft ausgedrückt.
Genau. Also das Prätix ist grundsätzlich ein Open-Source-Projekt. Das heißt, einerseits jeder kann reingucken, das heißt aber auch, jeder, der des Programmierens entsprechend mächtig ist und die Zeit dafür hat, kann theoretisch mitmachen und die Software weiterentwickeln, Verbesserungen vorschlagen. Das passiert auch, jetzt nicht unendlich viel, die meiste Entwicklungsarbeit passiert schon von uns. Aber es kommt auch immer mal vor, dass Leute, die eben vom Fach sind und die Software einsetzen und sagen, okay, hier ist eine Kleinigkeit, die gefällt mir nicht, ich mache das jetzt einfach mal schnell besser. Gleichzeitig heißt es auch, dass man Prätix, wenn man will, komplett selber betreiben kann auf seinem eigenen Server, wenn man das hat und sich drum kümmern will und dann völlig autonom ist von irgendwelchen Drittanbietern.
Ja, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich mache jetzt eine eigene Datenschutzkonferenz dann und ich könnte diese Open-Source-Ticket-Lösung nutzen, dann muss man natürlich auch den technischen Verstand und Hintergrund haben, dass das Ticketsystem funktioniert und stabil läuft. Ne? Also da muss ich dann auch tatsächlich um gekümmert werden. Ich glaube, so ein One-Click-Install wie bei WordPress wird es da wahrscheinlich nicht geben.
Nee, dafür ist die Software dann zu komplex. Aber trotzdem, also es gab auch vor Prätix schon Open-Source-Ticketsysteme und wir haben auch für diese Datenschutzkonferenz vor Prätix schon Open-Source-Ticketsysteme eingesetzt. Das Problem war, alle diese früheren Open-Source-Ticketsysteme, die konnte man auch nur als Programmierer bedienen in der Regel.
Ah, okay.
Das heißt, man brauchte sehr viel technischen Sachverstand, um die überhaupt in Betrieb zu nehmen und überhaupt damit zu arbeiten. Und deswegen war so das Sekundärziel, weil bei Prätix war so, ja, das soll Open Source sein, aber das soll trotzdem jeder bedienen können und man soll das auf jede Konferenz anpassen können, ohne irgendwie irgendwas von Software zu verstehen.
Das finde ich ja eine sehr charmante Sache, also ihr löst da gleich ja mehrere Probleme mit, ja. Ich muss für meinen Teil sagen, ja, ein bisschen technisches Verständnis, was HTML angeht, habe ich, aber du hast es auch selber in Gesprächen gemerkt, das hört auch dann schnell auf, ja. Ich brauche also diesen WordPress One-Click-Install. Aber mal vielleicht kurz zur Vorgeschichte. Also wir hatten ursprünglich Eventbrite bei der PPC 03 hatten wir Eventbrite eingesetzt. Die haben auch einen guten Support, aber einige Dinge haben dort auch nicht so funktioniert, wie sie nach außen hin scheinen. Das kann natürlich immer mal überall vorkommen, wo Technik und Software eingesetzt wird. Aber es war natürlich auch ärgerlich am Ende des Tages. Und dann hatten wir eben überlegt, was machen wir zur PPC 04. Unser geliebter Zahlungsanbieter ist, wie viele wissen, eigentlich Elopage. Ja, damit rechnen wir so ziemlich alles ab, was wir haben. Sie bieten auch ein Online-Ticketing-System an. Und dort liegen unsere Kurse, dort, also da liegt eigentlich alles, ne, was wir, auch unsere Videopakete, die wir verkaufen, liegt bei Elopage. Da sind wir zahlender Kunde und das läuft alles und funktioniert super. Und wir hatten darüber auch den Pre-Sale, ja, sozusagen am Tag der PPC03. Jetzt könnt ihr Tickets zur PPC04 kaufen mit veröffentlicht. Das funktioniert auch. Es ist aber so, wir beide sind dann eher zufällig zueinander gekommen, oder? Also ich hatte gar keinen, ich war fertig, ich wollte gar nicht irgendwo hinwechseln, ja. Und dann hast du mit dem Enrico gesprochen, richtig? Wie seid ihr denn zusammengekommen?
Das ging über ein völlig anderes Projekt. Der Enrico hatte, das ging über eine Ecke von gemeinsamen Bekannten, dass der Enrico eines Tages hier bei mir im Büro saß und wir über eine Auftragsentwicklung für zu einem völlig anderen Thema sprachen. Und dann sah er hinten hier das Pretix-Logo, das hier groß an der Wand hängt, und sagte, ja, was ist das eigentlich?
Also mehr Zufall, ja?
Ja, das war völliger Zufall.
Cool, ja, Enrico rief mich dann an, hey, sagte André, ich habe was Neues gefunden, spannendes Start-up, Ticketsystem aus Deutschland. Und ich so, ja, Enrico, und? Ist mir völlig Latte, ja, ich bin fertig mit meiner Arbeit, ja, ich brauche das nicht, ne? Aber wie Enrico so ist, ne, sagte dann, guckst dir mal an, schaust dir an und telefonier doch vielleicht mal. Und wie du ja auch gemerkt hast, ich habe dann relativ zügig den Kontakt gesucht und bevor ich mich ja wie blöd anmelde, habe ich ein paar Fragestellungen offengelegt. Und da war ich dann, ein kleines Shoutout an dich, doch sehr überrascht. Es gab etwas, was mir sehr gefehlt hat. Und du hast dann am Telefon gesagt, hey André, wenn wir das so und so machen, dann unterstütze ich dich da. Das nenne ich quasi Kundenservice, ja. Und 2-3 Stunden später kam die E-Mail, André, ich bin fertig, guck mal. Und ich so, bam, was? Das hat ja schon das kann ja gar nicht sein, ne? Und dann habe ich gesagt, geben wir der Sache eine Chance, haben dann so ein bisschen hin und her getestet. Also lieber Zuhörer, wie du merkst, liebe Zuhörerin, ich war am Anfang noch nicht so begeistert, aber das lag eher nicht an dem Pretix-System, sondern eher daran, ich war fertig. Ich hatte echt keinen Bock, noch irgendwas umzustellen. Ja, und am Ende vom Lied war es dann aber so, bei Pretix gibt es so viele Einstellungsmöglichkeiten, die ich auch zum Beispiel unter paperless-podcast.de in der Bildergalerie hinterlegt habe in der Episode 118. Und das ist mir dann natürlich auch erst auf Nachfrage und im Shopsystem selber aufgefallen. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe von Open Source und hier so Betreiben nicht so viel Ahnung. Ich bin bei euch zahlender Kunde in der Hosted-Version. Ne, Raphael?
Genau. Das ist quasi einfach unser Cloud-Service, wo wir die gleiche Software, die es als Open Source gibt, tatsächlich mit noch ein paar Features mehr, die wir nicht Open Source gestellt haben, anbieten, so dass man wirklich die Ein-Klick-Experience hat und einfach auf unserer Webseite sagen kann, ich möchte jetzt einen Ticket-Shop erstellen und 5 Minuten später hat man einen Ticket-Shop.
Was ich ja sehr charmant fand, ist es je nachdem, ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen Teilnehmer, der unsere Konferenzen besucht hat, aufgefallen ist, es gibt ja verschiedene Zahlvarianten. Ich meine, alles in Amerika ist sehr viel mit Kreditkarte, hier in Deutschland ist viel mit Lastschrift, SEPA-Mandat, Banküberweisung, Sofortüberweisung und PayPal ist, glaube ich, auch schon eins der weit verbreitetsten Zahlungsmethoden. Es ist mir aber natürlich durch meine Veranstaltungsreihe und den Ticketing-System aufgefallen, dass viele der Größeren auch einfach, ich sag mal so, Kooperationsverträge haben und da geht nur das eine, aber nicht das andere. Dann kannst du zwar Kreditkartenzahlungen anbieten, aber nicht PayPal. Ja, und was ich bei euch sehr charmant fand, ich habe es auch verlinkt in den Shownotes, wir können sogar Tickets verkaufen über BitPay. Ja, also wenn jemand sagt, hier, ich habe Bitcoins übrig und ich weiß gerade sowieso nicht, was ich damit machen soll, dann kann er sich über Bitcoins sozusagen ein Ticket für die PPC04 kaufen. Ich habe also alle Zahlungsvarianten, die ich persönlich und das Team für wichtig erachte, hinterlegt. Das war für mich schon mal so ein K.O.-Kriterium, so bam. Ja, also da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Ja? Wer da nicht seine entsprechende Zahlungsmethode findet, das weiß ich jetzt auch nicht. Das sind so nur so die kleinen Dinge am Ende des Tages. Ne? Und was ich auch sehr schön fand, ist, wir haben ja zum Beispiel bei der PPC03 eine Aftershow-Party gemacht. Und für uns war dann so das technische Problem, wie kriegen wir raus, wie viele Leute auch tatsächlich zur Aftershow-Party kommen. Ja, weil man muss ja dem Veranstaltungsort mitteilen, es kommen 50, 30, 60, 80 Personen ungefähr. Die wollen das schon wissen. Und da hatten wir tatsächlich viele Probleme. Und bei dir haben wir relativ zügig schon im Gespräch herausgefunden, du hast die Möglichkeit über dein System oder wir haben die Möglichkeit, Zusatzprodukte anzubieten. Das heißt also, beim Checkout bekommt man Info hier, möchtest du das haben oder möchtest du es nicht haben, entweder geltlich oder unentgeltlich als Beispiel. Und das ist ja natürlich eine sehr feine Sache, weil so kann man alles in einem abdecken. Ich muss da nicht nochmal eine E-Mail schicken, hey, möchtest du jetzt noch auf die Aftershow-Party kommen oder vielleicht doch nicht, ja? Und wie sieht's aus? Und irgendwelche Excel-Listen führen. Und das Interessante daran ist natürlich am Ende des Tages der Check-in-Prozess. Ja, man kann sich Listen ausdrucken, aber das wäre
ja. Wir sind ja hier im Paperless-Podcast, das können wir ja nicht.
Und ihr habt auch eine App dafür. Ne? Und ihr habt euch Android ist die App entwickelt, richtig?
Ja. Jetzt bin genau, also ja.
Sag mal.
Ich dachte, du wolltest noch was fragen. Nee, alles klar. Also wir haben eine Android-App und wie du schon sagtest, man kann diese Listen ausdrucken, aber man muss es nicht. Und wir haben uns aber jetzt überlegt, was haben diese ausgedruckten Listen eigentlich für einen Vorteil, den man normalerweise bei den Check-in-Apps, die auch andere Anbieter haben, nicht hat. Und der Vorteil ist, dass wenn man zum Beispiel, man hat zwei Event-Tage und man hat morgens eine strenge Einlasskontrolle oder so, oder man hat irgendwie zwei verschiedene Teile oder an zwei verschiedenen Orten, wenn man die auf Papier ausdruckt und dann legt man morgens die Liste hin am ersten Tag und hakt die Leute ab und wenn man dann am nächsten Tag die Liste neu ausdruckt, dann kann man die Leute wieder frisch abhaken, als wäre sie nie da gewesen und hinterher weiß man trotzdem, wer war an Tag 1 da, wer war an Tag 2 da. Das hat man normalerweise in diesen Check-in-Tools nicht, sondern in diesen Check-in-Tools ist die Person entweder eingecheckt oder nicht und nicht heute und morgen getrennt. Und wir haben quasi dieses Konzept dieser ausgedruckten Listen genommen und das quasi digital abgebildet. Also man kann bei uns digital die Liste mehrfach ausdrucken und dann sagen, ich möchte heute auf der einen Liste scannen und morgen auf der anderen Liste und jeder gilt auf jeder einmal. Oder man sagt, wir haben heute noch einen Workshop dazu, da dürfen eben nur die VIPs hin oder wie auch immer. Und dann haben wir, kann man die entweder am Rechner irgendwie abhaken oder das bequemste ist unsere Android-App, mit der man dann die Tickets, die am Einlass vorgelegt werden, scannen kann oder nach den Namen suchen kann. Und dann sagt die App sofort, okay, das ist ein gültiges Ticket. Das ist zwar ein gültiges Ticket, das habe ich aber schon gesehen heute oder das ist ungültig. Und das Allercoolste dabei ist eigentlich das. Hast du
schon gesehen heute Ticket?
Ach, dann ja, klar. Also wir haben so eine Ampel in der App. Die App wird rot, wenn sie das Ticket nicht kennt oder nicht bezahlt wurde oder so. Die wird gelb, wenn sie das Ticket, wenn das Ticket gültig ist, aber schon gescannt wurde auf der Liste. Und sie wird grün, wenn das Ticket gültig ist und noch nie gescannt wurde.
Ah, okay, das ist ja gut, wir haben sie natürlich noch nicht benutzt, ne? Ist dann schlau, aber auch mitgedacht, weil, okay, wir haben jetzt nicht die Größe eines Festivals, ja, und es gibt ja immer die Möglichkeit, dass man auch Tickets untereinander tauscht, ne? Also wer hält heutzutage schon den Personalausweis neben seinem Ticket? Das geht ja gar nicht, wenn da eine Schlange anstellt, da müssen wir auch mal die Kirche im Dorf lassen, ne? Aber ist ja zumindest schon mal gut zu wissen, also stimmt, bei den anderen checkt man nur ein, check und sieht dann die Anzahl, wie viele eingeschickt haben, wie viele noch offen sind und kann dann aber auch noch an deren App zusätzlich verkaufen per Barzahlung. Geht das bei euch eigentlich auch oder per Karte?
Da arbeiten wir gerade dran. Also das wird bei uns wahrscheinlich eine separate App. Wir arbeiten gerade an einer Kassensystemlösung. Für Tageskasse. Das ist im Konferenzbereich unserer Erfahrung nach relativ wenig nachgefragt. Ja. Also es gibt viele Konferenzen, die an der Kasse noch Tickets verkaufen, an der Tür noch Tickets verkaufen. Aber wir machen nicht nur Konferenzen, sondern wir machen auch Konzerte, Festivals, kleine Theater und so. Und da ist es natürlich ganz wichtig, dass am Eingang noch Tickets verkauft werden. Und da entwickeln wir jetzt gerade ein Kassensystem. Das wird so jetzt so im Herbst gegen Ende des Jahres spätestens erscheinen. Das wird auch erstmal eine Android-App sein, an die sich dann optional Ticketdrucker, Belegdrucker, solche Dinge anschließen lassen. Wenn man mit Papier arbeiten will.
Wollen wir natürlich nicht. Aber kurze Zwischenfrage. Als ich sagte, ja, hey, super, Android, toll. Ich habe aber ein iPhone, da habe ich dich so ein bisschen gekitzelt am Telefon. Sag ich, ich kann eure App ja jetzt gar nicht benutzen. Da kommt wieder das Thema Kundensupport und Servicewüste Deutschland. Da hast du mir damals wirklich, ich saß im Auto, ich weiß es noch, angeboten, immer, dann schicke ich dir für dein Event ein Android-Telefon und danach schickst du es einfach wieder zurück. Ja, habe ich nur gedacht, verdammt, der Junge hat mich jetzt erwischt. Ne? Aber das ist ja auch
eine Art. Also wir haben... Genau, also wir sind ein kleines Team. Wir haben im Moment nicht die Kapazität, jetzt hier irgendwie viel, viel Zeit und Geld auf iOS-Entwicklung zu werfen. Wir haben tatsächlich einen Kunden, der gerade, ne, Open Source, jeder kann mitmachen. Wir haben tatsächlich einen Kunden, der gerade eine kleine iOS-App baut. Mal schauen, was daraus wird. Aber prinzipiell, wie gesagt, wenn man ein Event macht, Android-Smartphones sind so günstig, wenn man Events öfter macht, dann lohnt sich das auch, sich da mal irgendwie für 150 Euro noch eins zuzulegen. Und wenn man viele Teilnehmer hat, wenn man jetzt nicht 100, sondern eher so 1000 oder mehr Teilnehmer hat, dann ist es eh nicht angenehm, mit Smartphones zu scannen. Die Kameras sind langsam, bis die Autofokus haben, wenn das Licht schlecht ist, bis man da ein Ticket gescannt hat, ist viel zu viel Zeit vergangen. Wenn man eine lange Schlange am Gange hat, muss das ratzfatz gehen. Und dann gibt es so... Ja, wie bitte?
Ich sagte, ja, Entschuldigung, die Verbindung. Ich sagte, habt ihr da eine Lösung für? Weil ich kenne es tatsächlich nur mit diesen Smartphones, wie zum Beispiel von der DNX. Da war eine lange Schlange über die Straße. Da, als ich da war, waren, glaube ich, um die 500, 600 Teilnehmer da. Und ich weiß von Business-Konferenzen, da stehen auch noch andere Systeme, die sehen aber alle sehr wahnsinnig teuer aus.
Genau, nein, da gibt es eine gute Lösung. Die gute Lösung ist ein Gerät, das ihr alle schon mal gesehen habt, nämlich als ihr das letzte Mal, als das letzte Mal der Paketbote kam. Die haben so Smartphones, wo vorne, wo oben drin ein professioneller Barcode-Scanner drin ist.
Aha,
okay. Und das ist ein Smartphone, da läuft, gut, bei den Paketboten läuft da oft ein sehr, sehr altertümliches Windows CE, aber die Dinger gibt es auch mit aktuellen Android-Versionen und sind im Wesentlichen, ja, ein Smartphone mit dickerem Akku und einem guten, schnellen QR-Code-Scanner oben drin.
Ah, die haben also so eine Zusatzkamera da oben drauf.
Genau, die darauf eben auch ausgelegt ist und sehr, sehr viel schneller scannen kann. Und diese Geräte, die gibt es von sehr teuer bis relativ bezahlbar. Wenn man jetzt jedes Jahr 20, 30, 40 Events macht, dann lohnt sich das schnell, sich so eins zuzulegen. Also die gibt es irgendwie so ab 350, 400 Euro. Also im Grunde wie ein gut besseres Smartphone auch. Dafür kriegt man noch kein iPhone, mit dem man scannen würde. Wir fangen jetzt aber gerade, das ist jetzt hier so ganz neu, das steht noch nicht mal auf der Webseite, aber wir haben jetzt hier gerade angefangen, einen kleinen Pool von diesen Geräten aufzubauen, um die dann auch an Kunden zu verleihen oder zu vermieten.
Ja, ich meine, guck mal, auch mitgedacht, also ich bin jetzt nicht der super Fotoguru-Typ, ja, also ob die Kamera schnell oder langsam auslöst, ich weiß, Android-Geräte lesen sowieso langsamer aus, aber nein, Quatsch, ist ja gut, dass man da auch mitdenkt, ich meine, wenn man jetzt ein Festival hat mit 1200 Teilnehmern oder sowas, ein Konzert mit Zehntausenden, ich meine, dann hat man ja auch mehrere Damen und Herren, die vorne am Einlass sind höchstwahrscheinlich und dann macht das mit diesen Smartphones also gar keinen Sinn, da bin ich auch bei dir. Also ich merke, ihr habt da schon mehr als nur um die Ecke gedacht. Ja, anstatt einfach nur zu machen, wir machen jetzt das 10. gleiche Ticketsystem wie alle anderen. Ne? Diese kleinen, aber feinen Zusatzfeatures, also die gefallen mir da doch schon wahnsinnig sehr.
Da Das klappt halt nur, wenn man aus der Praxis kommt und selber Konferenzen und Events gemacht hat und auch weitermacht und dann auch selber das, also ich meine, ich habe jetzt dieses Jahr bin ich an der Organisation von 3 Konferenzen beteiligt, bei denen wir auch wieder Pretix nutzen bei allen 3. Das heißt, ich bin auch immer schön selber dabei, das eigene Software zu benutzen, die eigenen Prozesse zu durchlaufen und dann sieht man einfach, wo es hängt.
Das also im Prinzip nicht. Macht ihr ja eine eigene Customer Journey. Ja, also die eigene genau. Reise des Kunden durch das eigene Produkt durch. Ja, aber ich meine, das ist auch gut. Ich kenne eigentlich kein Softwarehaus, das nicht seine eigene Software benutzt. Ja, das kommt eigentlich nur vor, wenn irgendwelche anderen eine Software aufkaufen, um sie quasi platt zu machen. Ja, aber...
Naja, es kommt halt auch drauf an, was man für eine Software macht. Also wir machen in unserer Auftragsentwicklung auch für einen Kunden jetzt, sagen wir mal, irgendwie Software für Restaurants, aber ich betreibe kein Restaurant, also werde ich diese Software nie nutzen. Ja. Oder wenn ich Software für Flugzeuge baue, aber keine Flugzeuge fliege, also das, das ist schon ganz glücklich. Mit den Events geht das irgendwie noch. Mhm. Ja, wenn man jetzt Evernote baut und quasi so eine Produktivitätssoftware, klar, die kann man immer selber nutzen. Aber bei spezialisierterer Branchensoftware wird das oft schwierig und wir können das ja. Gott sei Dank noch.
Das stimmt allerdings, ne? Branchenlösung, klar, das ist was anderes, ne? Wenn der Dr. Bernd Bühlmann von Evernote nicht Evernote, sondern OneNote nutzen würde, dann würde ihn auch keiner ernst nehmen am Ende des Tages, ne? Das stimmt allerdings. Ja, aber so ist es natürlich gut, dass man da auch schnell eigene Sachen findet und die auch beheben kann. Wie groß ist dein Team jetzt?
Wir sind aktuell 3 Leute, ab Oktober 4.
Cool, und ihr sucht sicherlich noch einen iOS-Softwareentwickler, ne? Richtig?
Ja, wir suchen Kunden, damit wir uns den iOS-Softwareentwickler dann bald leisten können.
Geschickt drum rumgekommen. Ja, also uns hast du schon als Kunden gewonnen. Also primär durch den, muss ich ganz klar sagen, durch den Kundenservice, den du angeboten hast. Ich meine, das Schöne ist, in so einem jungen Startup, man hat da kurze Dienstwege. Man landet nicht in einem Callcenter, muss dann 3 Wochen auf Rückruf und irgendwelche Support-Dinger warten, sondern das geht wirklich zügig auf kurzen Dienstweg noch, sei wohlgemerkt. Ne? Und ich glaube, ihr werdet auch irgendwo gefördert, habe ich auf der Webseite gesehen, ne?
Wir wurden, für ein halbes Jahr wurde ein Teil meiner Arbeitszeit vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen von so einem Open-Source-Förderprogramm gefördert. Also da wurden mir quasi, ich glaube, 12 Wochenstunden wurden mir von denen zu meinem sonst üblichen externen Stundensatz bezahlt, um an dem Open-Source-Projekt zu arbeiten.
Oh, das ist
ja. Aber ja, genau, das war auf jeden Fall eine feine Sache. Aber im Wesentlichen, und das ist auch der Grund, warum wir jetzt irgendwie nicht 50 offene Stellen haben und nächste Woche hier nicht mit 4, sondern mit 40 Leuten sitzen werden, sondern das wird ganz langsam wachsen. Wir haben kein Fremdkapital, wir haben keinen Investor, wir haben niemanden, dem wir irgendwas schulden. Wir wollen einfach nur hier irgendwie ein sinnvolles Ticketsystem bauen und das quasi lieber mit einer langsam wachsenden Kundenbasis, wo wir mit den Kunden guten Kontakt haben, aufbauen, als jetzt morgen mit der Rakete durch die Decke.
Ist natürlich auch ein interessantes Ding. Also viele verfolgen ja in der Softwareentwicklung diesen super, genau das, man entwickelt was, man startet wie eine Rakete und dann macht man einen sauberen Exit hin an irgendein anderes Unternehmen. Ja. Das ist Beispiel Höhle der Löwen. Ja, blödes Beispiel, aber kennt sicherlich der eine oder andere. Und das, was du da beschreibst, ist ja wirklich eher der organische Weg und der nachhaltige Weg. Ja, weil du hältst ja damit...
Das hoffe ich.
Ja, das wird die Zeit zeigen, klar, ohne Frage. Ne? Aber das enthält ja auch am Ende des Tages Arbeitsplätze langfristig, ja, anstatt das, was aufgekauft und platt gemacht wird. Das ist jetzt ja Pretix, aber zu dir als Person, wie papierlos bist du eigentlich? Das habe ich dich vorhin eingangs gar nicht gefragt.
Ich bin nicht so papierlos. Also sämtliche Kundenkommunikation, Teamkommunikation und so, das passiert eigentlich alles papierlos, klar. Dass ich mal einen Brief schreibe, das kommt nicht mehr vor. Das ist jetzt bei einer Softwarefirma wahrscheinlich auch insgesamt selten der Fall. Was hier noch relativ papierbehaftet läuft, ist die ganze Finanzbuchhaltung.
Okay.
Einfach aus Gründen der Einfachheit. Wenn das einfach als dicker Ordner im Regal steht, muss ich mich nicht mit Archivierungs- und Aufbewahrungsprozessen beschäftigen. Mhm.
Ja? Ja, ich wollte nur sagen, du hängst dann an deiner Kernkompetenz, die Softwareentwicklung und nicht Buchhaltung. Wenn dein Unternehmen
irgendwann
mal gewachsen
ist
und du ein eigenes Personal für die FIBO eingestellt hast, dann sieht es dann vielleicht...
Dann kann das gerne alles, ja, dann kann das gerne alles sein. Das ist hier so die Hauptquelle von Papier. Ansonsten, also ne, dieses Büro hat noch einen Drucker und einen Scanner und aber ansonsten, ich bin tatsächlich, also ich nutze viel Papier zum Denken, für Notizen, ich nutze Papier ganz gerne als weitere Bildschirme. Ne? Ich habe hier irgendwie 2 hübsche Bildschirme auf meinem Schreibtisch, aber manchmal will ich Überblick über viel mehr Dinge haben, will ich ganz viele Informationen miteinander vergleichen vor mir haben und wenn ich die dann auf Papier habe, dann kann ich meinen Schreibtisch damit volllegen und die alle sehen und habe viel mehr Platz als nur auf den 2 Bildschirmen. Das ist so, wo ich dann Papier brauche zum Denken.
Das ist interessant, weil das aus der Softwareentwicklung kommt. Ich kenne das nur aus der Architektur oder aus dem Bau oder aus dem Handwerk. Aber dass ein Softwareentwickler sagt, ich muss mir Papier daneben legen, das ist mir auch neu. Aber okay, das ist deine eigene Arbeitsweise. Ich meine, jetzt 10 iPads daneben legen ist am Ende des Tages auch nicht die Lösung und kostet nur ein Schweinegeld. Da muss man einfach mal in der hybriden Welt auch bleiben.
Ja.
Welche Tools nutzt ihr denn im Team? Also zum Beispiel zum Kundensupport oder zur Kundenkommunikation hast du da für angehende Unternehmer, weil du bist ja als Solopreneur gestartet, also als Nebentätig, als One-Man-Show und bist jetzt Arbeitgeber. Ja, also du hast dich ja entwickelt. Hast du da vielleicht für den einen oder anderen Tipps und Tricks, was gut funktioniert und was man vielleicht lassen sollte?
Also da du gerade nach Tools gefragt hast und jetzt gerade Tool-Kundenkommunikation ist ein super Beispiel, da kann ich nämlich eine ganz, ja nicht ganz ähnliche, aber eine doch irgendwie vergleichbare Firma zu uns, auch eine kleine, ein kleines deutsches Startup, die ein Open-Source-Produkt bauen, für das sie auch einen Cloud-Service anbieten, nämlich das wundervolle Zammert. Die bauen ein, das ist immer ein bisschen fies, wenn man, das stört uns immer bei der Suchmaschinenoptimierung, das ist auch ein Ticketsystem, aber sie verkaufen keine Tickets, sondern es geht um Support-Tickets.
Das ist gemein. Support, ja, okay.
Damit bearbeiten wir die eingehenden E-Mails unserer Kunden im Team und behalten den Überblick, um welchen Kunden wir uns noch kümmern müssen und so weiter. Das ist quasi so unser Support-Kanal.
Okay, und da habt ihr wahrscheinlich dann auch die Open-Source-Version zum Download, ne?
Genau, wir haben da dann die Open-Source-Version, aber die Freunde von Zammert bieten das auch als Service an.
Genau, so für jemanden, für mich,
mit OneDrive, genau.
Alles muss laufen.
Ansonsten experimentieren wir viel, wo ich gerade relativ begeistert von bin, was wir jetzt so seit 2 Monaten mitspielen, ist Pipedrive als Customer Relation Management für Sales. Das ist ein sehr, sehr simples CRM, wo man im Wesentlichen die ganzen Verkaufsvorgänge auf einem Kanban-Board hat. Also es ist im Wesentlichen ein auf Sales optimiertes Trello.
Okay, ja, passt aber ganz gut, ja, definitiv.
Und da bin ich sehr happy mit, weil aktuell, wie gesagt, wir sind sehr kleine Firma, das heißt, jeder muss sich so ein bisschen um alles kümmern, das heißt, jeder einzelne Bereich der Firma muss irgendwie sehr, sehr schlank und simpel und effizient sein, damit man sich überhaupt, also wir haben halt niemanden oder noch niemanden, der sich Vollzeit um Sales kümmert, das heißt, das muss so mitlaufen und dann darf der Prozess nicht komplex sein.
Ja.
Und das Pipedrive schafft das sehr gut, da sehr simple Sales-Prozesse abzubilden und trotzdem Überblick zu schaffen.
Seid ihr denn mit euren E-Mails irgendwie in Office oder G Suite oder über den eigenen Server?
Wir machen E-Mails über einen eigenen Server, hauptsächlich aus dieser Datenschutz-Purismus raus.
Und der Kalender von euch? Läuft der über so einen eigenen WebDAV-Kalender?
Wir haben aktuell gar keinen Team-Kalender.
Wow. Enrico, wie würden wir das ohne machen?
Das wird sich wahrscheinlich bald ändern. Wir haben jeder unseren eigenen Kalender. Wir haben so einen WebDAV-Server, aber wir nutzen ihn nicht viel. Das wird die Zeit zeigen. Das liegt hauptsächlich daran, dass in der aktuellen Teamstruktur haben wir 2 Entwickler und mich. Und die Entwickler haben relativ wenig Termine von denen jetzt irgendwie jemand anders wissen müsste. Ja, klar, und alle Meetings irgendwie mit Kunden oder so mache ich. Und dann brauche ich den Kalender nur selbst. Das wird sich jetzt dann wahrscheinlich demnächst irgendwie ändern.
Mit welcher Software macht ihr denn euer Bug-Tracking? Mit Jira, mit dem alten Hasen, oder habt ihr da auch eine Open-Source-Lösung?
Wir haben ein Jira. Das nutzen wir für alle Software, die wir nicht offen als Open-Source entwickeln. Und alle Software, die wir Open-Source entwickeln, läuft über GitHub.
GitHub, okay. Ja, Jira ist ja vielen in größeren Konzernen einfach von Atlassian, ne, so wie Confluence, als fast schon Standard gesetzt und ist natürlich auch über Slack oder alles Mögliche an allen möglichen Endpunkten angebunden. Nutzt ihr zur Teamkommunikation auch Slack oder ist das so der, die Liebe der Entwickler?
Ja, wir hätten sehr gerne eine Open-Source-Alternative zu Slack benutzt, haben uns auch einige angeschaut, sind aber mit keiner glücklich genug geworden und sind dann doch bei Slack gelandet.
Ich glaube, das liegt am Ende auch dann, wenn wir ehrlich zu uns sind, an der Bequemlichkeit, weil man kann in Slack einfach alle Informationen reinkommen lassen und sogar Informationen wieder rausgeben mit ein paar Befehlen. Ja, zum Beispiel Slack und Trello sind angebunden, also überall gibt es ja Konnektionsmöglichkeiten. Und das haben viele andere Tools einfach nicht.
Ja, wobei die Haupt-Open-Source-Alternativen zu Slack, das wären wahrscheinlich Mattermost und RocketChat, die haben das schon auch. Und zwar in der Regel haben die das sogar so, dass sie zu Slack kompatibel sind.
Okay.
Was uns an denen gestört hat, ist, die haben völlig nachvollziehbar, weil die einfach auch viel weniger Entwicklerleistungen dahinter stehen haben als jetzt Slack mittlerweile. Deren Android-Apps stehen der von Slack sehr weit nach. Und ich meine, wir sind, ich glaube, damals waren wir noch zu zweit im Team, als wir das entschieden haben. Wir sind beide irgendwie Android-Entwickler und haben irgendwie sind relativ anspruchsvoll und wurden da einfach nicht glücklich mit den Apps für unterwegs.
Okay. Ja, gut, da haben wir ja auch ein kleines bisschen ein Roundup der Tools, die ihr im Team benutzt. Und nutzt ihr auch irgendwas zur Aufgabenverwaltung oder jetzt nur eben die Jira-Sache für die
Bugs? Das Jira dann, genau.
Ja, dann bleibt man auch bei einem Tool. Ja, schön. Also, lieber Zuhörer, wie du hörst und liebe Zuhörerin, hier der Raphael Michel, also nicht der Michel aus Lüneberger, der ist quasi von Solopreneur zum Unternehmer und Arbeitgeber geworden und hat aus einer eigenen Problemstellung das Problem mit einer eigenen Software gelöst und ist eben ein junges deutsches Startup, dem wir jetzt hier für die PPC 04 eine Chance geben und quasi dann auch das Ticketsystem testen, wobei wir natürlich auf deiner Website oder eurer Website sind viele, also hier größere Veranstaltungen, wo wir noch weiß Gott natürlich nicht rankommen. Da hat sich das System ja schon mehrfach bewährt, deswegen habe ich da erstmal primär gar keine Probleme mit. Ich freue mich aber da auch eben dem jungen Team eben eine Unterstützung bieten zu können als zahlender Kunde, statt es eben dem schon Big Player zu geben. Und ich danke dir also ganz herzlich für deine Zeit, vor allen Dingen auch für deinen Kundensupport. Der ist wirklich knallgeil, genial. Ja, das hat uns echt weitergeholfen. Und wenn sich der eine oder andere nochmal fragt, ja, hör mal, aber was ist denn jetzt mit Elopage oder sowas? Elopage bleibt natürlich weiterhin unser Zahlungsanbieter. Wir haben daraus lediglich das Ticketsystem ausgelagert, um, wie gesagt, dem jungen deutschen Startup Pretix einfach mal eine Chance zu geben. Weil du gehst ja auch nicht jeden Tag ein Wiener Schnitzel essen. Manchmal möchtest du vielleicht auch mal ein Zigeunerschnitzel haben oder vielleicht auch mal ein neues Restaurant ausprobieren. Ja, aus keinen anderen Gründen. Wir hätten es auch sonst regulär mit Elopage durchsetzen können. Aber was uns nicht mal so ganz in die Tüte kommt, ist im Augenblick Eventbrite aus dem ein oder nicht anderen genannten Gründen aus Veranstaltersicht. Ja. Raphael, ich danke dir für deine Zeit. Ja, für alle, ja, die Interesse haben für ihre nächste Veranstaltung, ob es die Vereinsveranstaltung ist, ob es für die Firma ein Firmen-Event ist, was weiß ich. Wer da gerne Pretix ausprobieren möchte, ich glaube, der kann das auch irgendwie kostenlos machen, 30 Tage oder wie war das? Hilft mir da nochmal auf die Sprünge.
Eine Testphase haben wir nicht. Wir haben, also Pretix ist grundsätzlich kostenlos für alle Veranstaltungen, wo auch die Tickets für die Teilnehmer kostenlos sind.
Okay, super.
Das auf der einen Seite. Andererseits kann man jederzeit auf unserer Webseite sich ein Veranstalterkonto anlegen und einfach mal eine Testveranstaltung erstellen. Und solange da man da jetzt nicht wirklich Tickets an Leute verkauft und das auch irgendwie erkennbar ist, wenn das jetzt nicht heißt Paperless Conference, sondern vielleicht Test Paperless Conference oder so, dann rechnen wir dafür auch keine Gebühren ab. Und im Zweifel kann man dann natürlich mit uns reden.
Da sollte man vielleicht doch nochmal erwähnenswerterweise raushauen, nicht nur, dass ihr viele Zahlungsmethoden anbietet, sondern es wird auch quasi direkt über den Zahlungsanbieter ausgezahlt. Ja, viele andere Systeme, ne, du hast dann ein Event, machst dein Event, zahlst alles in Vorkasse und kriegst dann 10 bis 14 Tage später erst das Geld. Das ist bei euch ja nicht der Fall, weil bei euch ist PayPal angebunden, Stripe angebunden und wie bei uns jetzt auch BitPay oder die Banküberweisung. Das heißt, abzüglich eurer Gebühren, abzüglich der Gebühren für den Zahlungsanbieter ist das Geld quasi direkt auf dem Konto bei uns.
Genau.
Ja, das hat ja natürlich auch gewisse Vorteile, weil jeder, der ein Event macht, weiß, da entstehen natürlich je nach Größenordnung und Exklusivität des Events gewisse Kosten, in die man entweder erst als Vorleistung gehen muss oder das eben über dem einen oder anderen Weg regelt. Es besteht natürlich auch die Gefahr, dass man alles vorher für Marketing ausgibt, wenn man seine Zahlen nicht im Griff hat und dann da steht und das geht in die Hose. Aber ich meine, dafür sollte jeder genügend Verstand als Unternehmer haben, das hinzubekommen, mit Zahlen umzugehen. Wenn nicht, gibt es da Unterstützung. Und wir haben für die Eventzahlen unsere Carla, die uns da ganz groß unterstützt. Und dementsprechend wird das alles schon sehr schön. Und rund auf der 4. Paperless Conference am 18. und 19. Oktober 2019 in Köln. Ja, das war's, ne? Lieber Zuhörer, der Raphael und ich, wir sind raus.
Tschüss.